ARD.
Also das, was Hamburg beispielsweise macht, also verbindliche Eingangstests im Alter von 4, von 4,5. Und zwar nicht, um eben zu sagen, klappt, klappt nicht, sondern um diagnoseindiziert festzustellen, welche Schwierigkeiten gibt es. Und daran schließt sich eine verbindliche Förderung für die Schülerin oder für den Schüler an. Damit eben dann nicht das passiert, worin wir alle nicht besonders erfolgreich waren, neben der Schule eben nach Ungleichheiten zu kompensieren, sondern bereits vor der Schule.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Heute wird es vor allem um das Gymnasium gehen. Die deutsche Vorzeigeschule, oftmals Stein des Anstoßes zwischen Tradition und Moderne. Susanne Lynn-Klitzing ist deutsche Erziehungswissenschaftlerin, Professorin an der Philipps-Universität Marburg, momentan in der Beurlaubung und seit 2017 Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Susanne.
Ich freue mich ebenfalls und ich bin gespannt, lieber Bob.
Das kannst du auch sein, denn der bekannte Comedian und Podcaster Felix Lobrecht erklärt in einer aufsehenerregenden Folge seines Podcasts Gemischtes Hack Folgendes. Es gibt keinen Grund dafür, warum es Gymnasien gibt. Gymnasien dienen einzig und allein der Abgrenzung nach unten. Wenn man einfach eine Gesamtschule machen würde, auf die alle Schüler aus allen Schichten gehen, das würde so viel verändern. Stimmst du zu?
Ja, du hast mich ja in diese Rolle schon gebracht. Ich kann gar nicht zustimmen. Ist klar. Was wir immer als erstes natürlich sagen, ist, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Wir treten ein für ein plurales Schulsystem, für eine Vielfalt von Schularten, in denen natürlich neben dem Gymnasium auch viele andere Schularten eben ihre Relevanz haben. Von daher sehe ich die Notwendigkeit einer Ausgrenzung der Gymnasien nicht. Und was ich nochmal spannend finde, weil du es gerade jetzt angefangen hast. Ich war heute Morgen bei meinem Autoverkäufer und dem habe ich erzählt, dass ich heute Nachmittag im Podcast mit Bob Blume bin. Der sagte interessanterweise, er kennt diesen Podcast. Und als ich ihm sagte, dass du mich sowas fragen willst, wie brauchen wir noch Gymnasien, sagte er, ist das denn heute noch so? Sind Gymnasien überflüssig? Und dann sagte ich zu ihm, naja, die einzig weiterführende Schulart, die es in jedem Bundesland gibt, das ist das Gymnasium. Das heißt, es zeigt, es gibt eine hohe Nachfrage und eine hohe Akzeptanz des Gymnasiums seitens der Eltern und seitens der Kinder und Jugendlichen. Und sie erbringen gute Leistungen, wenngleich bessere Leistungen natürlich auch nochmal nötig und möglich wären.
Ich finde das Argument dieser pluralen Gesellschaft immer insofern schwierig, als dass die Idee des dreigliedrigen Schulsystems ja darauf beruht, wenn man sich zum Beispiel die Leitgedanken der Bildungspläne anschaut, dass jeder nach seinen Talenten gefördert wird. Das hört sich, finde ich, wenn man das durchliest, sehr schön an, wie sich übrigens auch viele andere Prosatexte zu Leitgedanken sehr, sehr schön anhören, wenn man sie durchliest. Aber die Entwicklung hat doch gezeigt, dass eben genau das, was du gerade gesagt hast, dieser Status des Gymnasiums dazu geführt hat, dass auch viele, jetzt hätte ich beinahe gesagt, alle aufs Gymnasium wollen und andere Schulen eben zu einem Ort werden, der oft als Restschule bezeichnet wird. Und das geht ja mit dieser Pluralität nicht wirklich einher dann.
Also wir plädieren ja explizit für starke Säulen neben dem Gymnasium. Und wir würden tatsächlich sagen, und vielleicht teilst du das auch, dass die Erfahrung ja eher zeigt, dass es schwer ist, eine heterogene Schülerschaft und eine immer heterogener werdende Schülerschaft tatsächlich angemessen individuell zu fördern. Und warum das, was sicherlich unser gemeinsames Ziel ist, also individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler bei einer Zunahme der Heterogenität in einer sogenannten Schule für alle besser werden soll, das musst du mir erklären, weil dafür gibt es aus meiner Sicht wenig Anhalt.
Ich hätte jetzt aber eher dieses Faktum umgedreht und gesagt, wenn wir Individualisierung wollen und tatsächlich das auch durchführen, müsste das ja wiederum eher in Richtung einer politischen Veränderung gehen. Also das heißt, eine deutliche Steigerung des Personals und zwar nicht nur in Bezug auf die Lehrerschaft, sondern eben auf alle anderen möglichen Aufgaben. Ich meine, da kannst du gerne was zu sagen. Was ich nur meine ist, das spricht jetzt nicht zwangsläufig für eine bestimmte Schulart, sondern es spricht erstmal dafür, dass innerhalb ich würde jetzt mal sagen, keiner einzigen Schulart eine individuelle oder individuelle Betreuung gewährleistet werden kann, die eigentlich nötig wäre, oder?
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine individuellere Förderung der Schülerinnen und Schüler möglich ist, ist ja an einer Schulart, in der du eben nicht möglichst viel Heterogenität individuell fördern musst, sondern eben schon eine kleinere Gruppe, die individuell gefördert werden soll. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, größer, weil wir müssen einfach ja auch denken, dass Lehrkräfte Menschen sind mit einer begrenzten Zeit an Vorbereitungsmöglichkeiten, leider mit einer begrenzten Anzahl an Räumen, Räumlichkeiten, leider einer begrenzten Anzahl an unterstützendem Personal. Also von daher würde ich sagen, das, was wir Lehrkräften gut zutrauen, aber auch zumuten können, ist es, so viel wie möglich individuelle Förderung zu praktizieren zugunsten der Schülerinnen und Schüler. Diese Wahrscheinlichkeit wird aber nicht höher, je größer und je heterogener die Gruppe ist, sondern eigentlich gelingt es eher, wenn man es eben in einer geringeren Heterogenität versucht umzusetzen.
Würdest du denn sagen, dass es gilt, dass die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler dafür sorgt, dass sie dann auch aufs Gymnasium kommen können?
Also aus meiner Sicht geht es tatsächlich darum, dass Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden sollen. Mhm. Beim Gymnasium ist es so, dass es ja laut KMK entsprechende Ziele gibt, nämlich die vertiefte Allgemeinbildung, die allgemeine Studierfähigkeit und die Wissenschaftspropädeutik. Und wenn man diese Ziele ernst nimmt, dann muss man natürlich gucken, dass die tatsächlich auch mit den Schülerinnen und für die Schülerinnen und Schüler erreichbar sind. Und von daher würde ich sagen, das kognitive Fähigkeits- und Fertigkeitspotenzial ist ausschlaggebend, wenn man diese Ziele ansetzt, und die sind angesetzt. Und von daher ist ja auch für uns, da kommst du vielleicht nachher ja drauf zu sprechen, tatsächlich so etwas wie eine verbindlichere Grundschulempfehlung tatsächlich eine relevante Geschichte.
Ja, dann ist das sozusagen schon der perfekte Übergang, den du gerade geschaffen hast. In der Sendung von SWR aktuell vom 25.03.2024 wird nämlich über diese verbindliche Grundschulempfehlung und die, wie es dort heißt, oftmals falsche Entscheidung der Eltern gesprochen. Hören wir da mal rein.
Wo geht's hin nach der Grundschule? Hier an der Alleenschule in Kirchheim-Teck gehen über 80% aufs Gymnasium oder auf die Realschule. Und die Lehrer sagen ganz offen, dass sie in manchen Fällen Sorgen haben. Grund sind die Eltern, die eine Schulart aussuchen, die nicht zu ihren Kindern passt. Die Warnung der Lehrer: Nach der vierten Klasse kann das eine Negativspirale bedeuten.
Es ist wirklich letztendlich auch eine Image-Sache, die den Eltern sehr, sehr wichtig ist, dass man wirklich eine bestimmte Schulart wählen muss, um hier irgendwo auch innerhalb einer sozialen Gruppe die Anerkennung zu finden. Wie das dann für das Kind weitergeht, das steht auf einem ganz anderen Blatt und ist meistens wirklich mit vielen Misserfolgen verbunden.
Ich unterstelle mal allen Eltern, dass die wirklich für ihre Kinder das Beste wollen und halt das Beste einfach ein bisschen falsch einschätzen. Sagen, wir wollen diese Schule für mein Kind. Wie es dem Kind dann geht, ist eine andere Frage.
Diskussionsbereit der Ministerpräsident. Bereits vor 2 Monaten kündigte er im Interview bei SWR 1 Leute Veränderungen an.
Also wird es schon so sein, dass wir die Grundschulempfehlung, eine Empfehlung ist aber eine Empfehlung, darum heißt sie so, dass wir die verbindlicher machen, verbindlicher, vielleicht noch eine zusätzliche Prüfung, das ist alles in der Debatte.
Viele Grundschulen wollen bereits einen Test am Ende der vierten Klasse. Auch hier an der Alleenschule in Kirchheim hat die Schulleitung einen Test durchgeführt, freiwillig zusammen mit über 1300 anderen Grundschulen im Land. Die größte Gewerkschaft nicht begeistert, die oppositionelle SPD geht gar auf Konfrontation. Eigentlich wollte man sich parteiübergreifend verständigen.
Also ich bin mal ganz ehrlich, also das Letzte, was wir nach so vielen Jahren Corona und Problemen brauchen, ist, dass wir jetzt mit einer Art Grundschulabitur um die Ecke kommen. Also es gab gute Gründe, dass wir das 2012 die Verbindlichkeit abgeschafft haben. Die Grundschulempfehlung gibt es ja immer und von daher sehe ich das sehr skeptisch.
Wie geht's weiter mit den Schulen im Land und mit einem möglichen Test Ende der vierten Klasse? Aus dem Kultusministerium gibt es hierzu nur den Hinweis, es wird aktuell geprüft.
Also das habe ich jetzt richtig gesehen, die Entscheidung von Baden-Württemberg, die Grundschulempfehlung wieder verbindlich zu machen, aber nicht nur anhand von einer Bewertung zum Beispiel der Lehrkraft, sondern auch in Bezug auf einen Test, begrüßt du, beziehungsweise der Verband selber.
Ja, der Philologenverband begrüßt eine verbindlichere Grundschulempfehlung. Wenn wir ins Grundgesetz gucken, gibt es ja interessanterweise da Artikel 6 und Artikel 7. Bei Artikel 6 geht es darum, dass die den Eltern zuvörderst obliegende Pflicht die Pflege und Erziehung ihrer Kinder ist. Also sprich, der Elternwille, der Blick auf das Kind ist natürlich eine relevante Größe. Und wir haben Artikel 7, wo steht, dass die Schule unter der Aufsicht des Staates steht. Das heißt, der Staat hier natürlich auch eine relevante Größe ist und dass Lehrkräfte in diesem Fall, die Kinder seit ihrem ersten Schuljahr begleiten, natürlich auch eine gute Einschätzungsgabe haben über das, was sie bisher geleistet haben. Und was Baden-Württemberg jetzt neu versucht, ist ja, diese zwei Dinge plus eine dritte Sache miteinander zu kombinieren, nämlich dass sowohl der Elternwille als auch die Leistungsbeurteilung der Grundschullehrkräfte relevant sind, plus, wenn man dem einen oder dem anderen nicht so recht glauben will, dann nochmal ein aktueller Test, der eben gegebenenfalls das belegt, was die Eltern einschätzen oder das belegt, was die Lehrkräfte einschätzen. Und momentan, glaube ich, ist der Stand so, dass quasi 2 aus 3 dann eben die ausschlaggebende Empfehlung für den Übertritt in dem Fall ans Gymnasium sein sollen. Und hier finde ich diese Kombination aus, nicht der Elternwille ist draußen, sondern erst drin. Nicht die Empfehlung der Lehrkräfte, die das Kind 4 Jahre begleitet haben, ist draußen, sondern sie ist drin. Und wenn man durch empirische Untersuchungen oder auch entsprechende eigene Erfahrungen möglicherweise Misstrauen gegenüber dem einen oder anderen hat, dann gibt es eben noch mal eine dritte Komponente, die das Ganze ein Stück weit validieren kann. Von daher finde ich diese Lösung, die für Baden-Württemberg jetzt angestrebt wird, eine ganz gute.
Weißt du, fernab von einer Kritik, die geäußert wurde, würde ich gerne etwas noch einwerfen, was mich an dem Punkt der kognitiven Befähigung stört. Wir wissen doch auch, dass Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen überhaupt erstmal in die Schule kommen. Und die Voraussetzungen selber, die können natürlich sprachlicher Natur sein. Du hast es gerade angesprochen, wir sind, würde ich sagen, als Einwanderungsland auch ein Land, das sich über Bildung in der Migrationsgesellschaft Gedanken machen muss. Auf der anderen Seite ist das aber ja nicht zwangsläufig nur, hat das nicht nur zwangsläufig mit Migration zu tun, sondern zum Beispiel auch mit sozioökonomischen Faktoren. Also mit anderen Worten, wenn ich eine Umgebung schaffe, wo ein Kind lernen kann, und zwar jetzt schon vor der Schule, wenn ich Bücher besitze, wenn ich unterstützen kann, wenn ich in der Lage bin, später in der Schule auch zum Beispiel dafür zu sorgen, dass es Nachhilfe gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Leistungsfähigkeit ansteigt, eben auch sehr viel höher. Und all das wird ja sozusagen mehr oder weniger ausgeschlossen oder zumindest schwieriger gemacht, je früher eine solche Selektion stattfindet. Und dann zu sagen, naja gut, die kognitiven Fähigkeiten sind hier eben mehr gegeben als hier, finde ich schwierig.
Ja, das glaube ich. Ich würde 2 Dinge dem entgegenhalten. Zum einen, wir haben ja in der Tat, wie ich schon sagte, ein pluralistisches, demokratisches System. Wir haben eine plurale Schullandschaft. Und selbstverständlich gibt es ja auch Schularten, auf die man wechseln kann oder Schulsysteme, die eben einen solchen Übergang gar nicht praktizieren. Beispielsweise im Bereich der privaten, der öffentlich anerkannten Ersatzschulen gibt es diese Möglichkeiten, wenn man diesen Übertritt sozusagen vermeiden will. Also beispielsweise Waldorfschulen von Klasse 1 durchgehend bis eben nach oben. Und das Zweite ist, dass wir selbstverständlich schon sehr lange und haben den Eindruck, jetzt wird es auch gehört, für eine verbindliche, diagnoseindizierte vorschulische Förderung eintreten. Also das, was du jetzt angedeutet hast, bringt mehr Entwicklungszeit, in dem Fall nach oben. Also es muss beispielsweise aus deiner Sicht nicht nach Klasse 4 sein, würde ich sagen, doch, wir plädieren für den Übergang nach Klasse 4, aber diese längere Förderung, die finden wir klug und die würden wir gerne nach vorne verlegen. Also das, was Hamburg beispielsweise macht. Also verbindliche Eingangstests, im Alter von 4, von 4,5. Und zwar nicht, um eben zu sagen, klappt, klappt nicht, sondern um diagnoseindiziert festzustellen, welche Schwierigkeiten gibt es. Und daran schließt sich eine verbindliche Förderung für die Schülerin oder für den Schüler an, damit eben dann nicht das passiert, worin wir alle nicht besonders erfolgreich waren, neben der Schule eben noch Ungleichheiten zu kompensieren, sondern bereits vor der Schule entsprechendes zu kompensieren. Und da würde ich wieder sagen, gucken wir in Länder, die uns ähnlich sind, wie wird das da praktiziert? Und wenn man da auf, was weiß ich, beispielsweise die Schweiz guckt oder auch nach England guckt, also staatliche Systeme, die unserem gesellschaftlichen System, unserem Schulsystem relativ ähnlich sind, dann praktizieren die das schon sehr lange mit einem entsprechenden Vorschuljahr. Damit haben wir uns lange schwer getan, weil wir eben ja Schulpflicht im Grundgesetz haben und keine Kindergartenpflicht. Aber wenn es um eine diagnoseindizierte, verbindliche vorschulische Förderung geht, dann geht es nicht darum, dass sozusagen Kindergarten für alle das bedeuten würde, sondern es geht tatsächlich darum, diagnoseindiziert verbindlich zu fördern. Und ich würde in dem Fall sagen, für diejenigen, die eben mit einem Förderbedarf diagnostiziert werden und die dadurch Anspruch auf Förderung haben, müsste das eben umgesetzt werden und gelten. Und meine Förderung oder Forderung würde noch dahin gehen, für die Eltern, die es zusätzlich wollen, müsste es eigentlich auch gelten. Und das wäre auch so eine Art kostenloses oder müsste eigentlich eher dann eine kostenlose entsprechende vorschulische Förderung sein, um die Möglichkeit, dass das, was die Schule bieten kann, von allen einigermaßen ähnlich sozusagen aufgenommen werden kann zu ihrer eigenen Entwicklung. Das müssen wir stärken und von daher finde ich diesen Schritt in die adäquate vorschulische, diagnoseindizierte, verbindliche Förderung, finde ich einen richtigen, der eigentlich schon lange notwendig ist und so langsam, glaube ich, kommen wir dahin.
Ja, ich glaube, in Baden-Württemberg wurde gleichzeitig mit dieser verbindlichen Grundschulempfehlung eben auch schon der Hinweis auf diese Förderung gegeben. Wie das dann tatsächlich praktisch aussieht, werden wir nochmal schauen. Wir wissen ja, dass die politische Umsetzung da manchmal etwas schwierig ist. Jetzt aber kurz nochmal die Nachfrage. Du hast gerade gesagt, man könnte nach England gucken, wo die Systeme ähnlicher sind. Jetzt erinnere ich mich zum Beispiel daran, dass es schon als ich Englisch studiert habe, aber auch immer hieß, dass die Kinder und Jugendlichen, gerade was diese Testerei angeht, sehr stark unter Druck sind. Ich meine sogar, dass diese Zwischentests, die da immer gemacht werden, dazu geführt haben, dass Kinder teilweise schon ja quasi in psychologische Betreuung gehen mussten. Ich will das jetzt nicht polemisieren und auch nicht zu sehr auf die Spitze treiben, will damit nur sagen, die PISA-Gewinner, und leider sind wir bei den Gymnasien ja auch nicht internationale Spitze, waren aber doch alles Länder, in denen länger zusammen gelernt würde. Was spricht dann dagegen, sich sozusagen aus international dort von denjenigen was abzuschauen, die das tatsächlich dann auch, was die internationalen Vergleichstests angeht, auf der Spitze sind?
Ich würde da zwei Dinge nochmal voneinander unterscheiden. Ein Teaching to the Test hat nichts mit vorschulischer Förderung zu tun, also nichts mit diagnoseindiziertem Förderbedarf, sondern das ist etwas, was dann im Schulsystem in England oder auch in den USA, haben wir es ja erlebt, anläuft. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge und ich plädiere in dem Fall für die diagnoseindizierte verbindliche vorschulische Förderung. Das Zweite, was ich eben schon angedeutet habe, ich glaube, dass dieses Rauspicken von einzelnen Maßnahmen aus gesellschaftlichen Systemen, in die die Schulsysteme ja immer integriert sind, dass das nicht ohne weiteres möglich ist. Also selbstverständlich liegen in den internationalen Vergleichen die asiatischen Länder häufig immer vorne. Da glaube ich aber, sind die unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen, also was Leistungsorientierung, was Wertschätzung von schulischen Angeboten anlangt, was einen hohen Wunsch nach Bildungsaspiration anlangt, aber auch was starken Druck der Elternhäuser mit, das wissen wir ja, auch aus den asiatischen Ländern, insbesondere auch nochmal China oder Japan, also der Druck, mit Nachhilfe möglichst gute Ergebnisse produzieren zu müssen. Da würde ich sagen, wir können uns von denen eben nicht nur das rauspicken, was uns gefällt, sondern dann müsste man schon das ganze System angucken und auch nochmal überlegen, wollen wir eigentlich ähnliche politische Verhältnisse mit einem ähnlichen Schulsystem? Und deshalb würde ich eher argumentieren, wenn man Dinge angucken will unter dem Aspekt, was kann ich klug übertragen, dann muss der Blick schon einer sein, der das gesamte gesellschaftliche System anguckt, plus das Schulsystem. Und dann würde ich sagen, da wo relative Ähnlichkeiten sind und da hat sich was bewährt, dann kann man gut darüber nachdenken. Mhm. Aber Dinge rauszupicken, nur weil irgendetwas woanders besser funktioniert, da halte ich die Gelingenswahrscheinlichkeit von diesem einen rausgepickten für nicht besonders hoch.
Ich würde jetzt argumentieren, dass das gleichzeitig innerhalb der Länder aber durchaus etwas wäre, was wünschenswert ist, zumindest wenn man sich einen Bildungsföderalismus wünscht, der kooperiert. Ich fand das gerade interessant, dass du Hamburg nochmal angesprochen hast, die ja zum Beispiel auch was Leseförderung angeht, seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren absolute Vorreiter sind. Man sieht da die Ergebnisse. Jetzt habe ich, der nicht zumindest auf der Entscheiderebene mitmischt, oftmals das Gefühl, dass die Kulturhoheit der Länder gleichzeitig dazu führt, dass die Dinge oftmals 16 Mal neu erdacht werden, manchmal eben auch nicht. Du hast gerade gesagt, man sollte nach Hamburg schauen. Ist das etwas, was du auch immer wieder in Gesprächen mit dem Kultusministerium ansprichst? Erste Frage, also mit anderen Worten, bist du auch in einer Position oder der Verband, dass du sagst, Leute, guckt mal, Hamburg, die haben das geschafft, guckt euch das ab? Und zweitens, woran liegt es, dass zumindest die Wahrnehmung ist, dass eine solche Kooperation in den Ländern, zumindest bei Dingen, die gut funktionieren, nicht wirklich so stattfindet, wie man sich das wünschen würde?
Ich plädiere immer dafür, dass mehr voneinander im Positiven abgeschaut wird. Und ganz konkret, es ist in der Tat so, also ich bin jetzt am Donnerstag im Gespräch mit der Kultusministerin Oldenburg von Schleswig-Holstein. Ich bin nächste Woche im Gespräch mit Kultusministerin Stolz in München aus Bayern. Ich bin danach beim Wissenschaftsminister von Weizsäcker im Saarland. Ich suche offensiv als Verbandsvertreterin das Gespräch mit den Ministern. Ich suche auch das Gespräch mit den Häusern. Weil es häufig ja so ist, dass die Minister sozusagen die oberste Kategorie sind, aber natürlich auch sehr viel in den Ministerien erarbeitet wird. Und das, was uns begründbar klug und einsichtig erscheint, das versuche ich dort auch zu argumentieren. Mhm. Das Zweite, könnten wir nicht mehr voneinander lernen und warum tun wir es nicht? Also da kann ich nur sagen, ja, wir müssen mehr voneinander lernen. Warum tun wir es nicht oder warum gelingt es in der KMK nicht? Das hast du in einem deiner Podcasts mit Jan-Martin Viader ja bereits angesprochen. Ich habe mit Martin Viader vor 5 Jahren in die Welt gesetzt, dass eben entsprechend der jetzigen Verfasstheit der KMK 2 Dinge berücksichtigt werden sollten, nämlich dass es tatsächlich eine längere Amtszeit des jeweiligen Kultusministerpräsidenten oder der Präsidentin gibt und dass das möglicherweise auch kein amtierender Präsident oder keine amtierende Präsidentin sein muss, sondern vielleicht auch ein ehemaliger. Um etwas zu sagen, was nicht abgesprochen ist, aber was ich mir super gut vorstellen kann, ist zum Beispiel so jemand wie Thies Rabe, der ein lange erfahrener Kultusminister ist und der jetzt aus meiner Sicht leider vorzeitig in die Pension gegangen ist, der könnte beispielsweise ein erfahrener Kultusministerpräsident sein, neben einer aufgestockten Verwaltung in der KMK, der tatsächlich Dinge vorantreibt, weil er nicht mehr nur für sein Land denken muss, der aber kundig genug ist. Gleiches könnte ich mir auf der Gegenseite, Thies Rabe, SPD, hat ja jahrelang sehr gut zusammen mit Alexander Lorz hier CDU und Hessen zusammengearbeitet. Auch da könnte ich mir vorstellen, solche Persönlichkeiten, solche Personen mit Kultuserfahrung wären geeignet, um tatsächlich langfristiger gemeinsame Ziele zu verfolgen. Letztes Beispiel dazu, was ich ewig angemahnt habe und was ich auch wirklich nicht verständlich finde, ist in der Ländervereinbarung, wo Ziele für die Zukunft festgelegt wurden, da wurde die Rubrik der Lehrerbildung und der Qualifikation für Quer- und Seiteneinsteigende freigelassen. Aus meiner Sicht eine gruselige
politische...
Ja, nichts drin. Das sollte sozusagen nachgearbeitet werden. Und was das bedeutet, sehen wir jetzt. Letzter Beschluss der KMK im März. Im Prinzip eine völlige Freigabe für das, was jedes Land machen kann. Das halte ich für grob fahrlässig. Und das ist eine Konsequenz dessen, dass dieser Artikel in der Ländervereinbarung freigelassen wurde. Und warum beispielsweise die KMK sich damals nicht darauf geeinigt hat, hier den Artikel auszufüllen, wie viele andere Artikel auch, das ist mir schleierhaft. Und das rächt sich jetzt. Und das zeigt andersrum aber auch wieder, wie gut es ist, dass es bestimmte Einigungen Bemühungen auf KMK-Ebene gibt, weil dann ein solches Anything Goes, wie es jetzt für die Lehrkräftebildung sehr wahrscheinlich möglich ist, nicht funktioniert. Also wir brauchen die KMK und es gibt entsprechende Verbesserungsvorschläge, von denen ich hoffe, dass sich jetzt im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren einiges umsetzen wird. Zum Besten hoffe ich für die Lehrkräftebildung und letzten Endes auch für die ausgebildeten Lehrkräfte, für die Schülerinnen und Schüler, die gut unterrichtet werden sollen von gut ausgebildeten Lehrkräften.
Da war jetzt sehr viel drin. Ich fand den Hinweis, den du relativ am Anfang gegeben hast, nochmal interessant, nämlich den von einem unabhängigen KMK-Präsidenten, der ja im Grunde heißt das ja, dass die Minister, die in der Kultusministerkonferenz sitzen, zwangsläufig mehr oder weniger auf Sicht fahren müssen in Bezug auf ihre eigenen Länder, weil wenn sie etwas mittragen, was sozusagen das große Ganze weiterbringen würde, es möglicherweise für das eigene Land oder für die Partei politisch problematisch ist. Richtig?
Und wir brauchen eine erfahrene, kenntnisreiche, unabhängige Person, Persönlichkeit mit einer entsprechend längeren Amtszeit. Ja.
In der Bildungspolitik momentan kann man ja quasi auf die verschiedenen Brände schauen, ganz nach dem Namen des Podcasts. Aber einer, der mir immer wieder ins Auge fällt, ist der Digitalpakt, weil man hier das Gefühl hat, dass die Länder und der Bund sich überhaupt nicht einigen können. Mittlerweile ist es so schlimm. Ich habe heute gelesen, dass von den Ländern kommt, sie wissen gar nicht, ob das überhaupt noch weitergeführt werden kann, weil die Zusicherungen vom Bund so vage seien, dass man es nicht wirklich konkret hat. Wie nimmst du diese, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Farce in der Kommunikation zwischen Land und Bund in Bezug auf den Digitalpakt wahr?
Was ist mein Blick auf den Digitalpakt? Im Prinzip könnte ich sagen, sowohl eins als auch hoffentlich auf zwei, als auch hoffentlich auf eine Zwischenfinanzierung. Weil wenn jetzt über den Digitalpakt 2 verhandelt wird, dann dauert es ewig, bis er überhaupt beginnt, wenn er beginnen sollte. Die Gelder sind jetzt im Mai ausgelaufen und die Schulen dazwischen in einer Leere stehen zu lassen, halte ich für unverantwortlich. Der Konstruktionsfehler aber aus meiner Sicht ist, selbstverständlich verhandeln hier Bund und Länder. Wer fehlt? Die echten Schulträger, die Kommunen. Aus meiner Sicht muss in die Verhandlung von Anfang an die Kommune rein, weil ansonsten Fehler passieren, die sich dann für einzelne Schulen in einzelnen Bundesländern rächen.
Und die sich auch schon gezeigt haben beim ersten Digitalpakt,
ja, wenn man exakt. Das sagen darf. Ich mache ein Beispiel genauso, nämlich da kam irgendwann erfreulicherweise in einem zweiten Angang die Idee, dass es nicht nur um Geräte geht, sondern auch um IT-Administratoren an den Schulen, weil eben der Mathe-Kollege mit 2 Freistunden oder 2 Ermäßigungsstunden dafür nicht die gesamte digitale Infrastruktur der Schule machen kann. Dann kam die Idee, der Bund finanziert einen gewissen Anteil der IT-Administratoren, wenn das jeweilige Land den Rest der Finanzierung dauerhaft für die IT-Administratoren übernimmt. Jetzt sind die Kommunen aber unterschiedlich aufgestellt, was Gewerbesteuer und Finanzen anlangt. Und dann war es beispielsweise so, dass es in Thüringen nicht möglich war, diese Finanzierung dauerhaft zu gewährleisten und damit war diese Option raus. Und das muss von Anfang an mit in die Gespräche rein, damit selbstverständlich über eine entsprechende annähernd gleichwertige Ausstattung der Schulen in realistischer Art und Weise nachgedacht werden kann. Also aus meiner Perspektive nicht nur Bund und Land, sondern die Kommunen, die Schulträger sind, müssen mit rein. Und wie notwendig das ist, sieht man beispielsweise daran, dass gerade das, die Digitalisierung, interessanterweise in den Stadtstaaten, die leistungsmäßig ja oft am unteren Ende der Leistungsskala liegen, gut geklappt hat. Und warum? Weil hier die Stadt, der Stadtstaat, der Schulträger ist und nicht ein Riesenland mit unterschiedlichen Kommunen. Also Bund, Länder und Kommunen, die müssen rein.
Ich muss hier nur noch mal nachfragen. Das, was du sagst, das ist ja jetzt kein wirkliches Geheimnis, wenn ich es so sagen möchte.
Kann man wirklich nicht sagen.
Das große Problem, eines der vielen Probleme des ersten Digitalpakts war ja unter anderem, dass dann die Schulträger beispielsweise eben nicht gut genug abgesprochen haben mit den jeweiligen Schulen, inwiefern die Gelder aus dem Digitalpakt in Geräte fließen, die dann auch tatsächlich benutzt werden können. Also das heißt, auch hier ist ja eine Schaltstelle, die ganz wichtig ist, damit nicht, ich weiß es jetzt nicht, 50 Laptops irgendwo liegen, die gar nicht administriert oder verwendet werden können und so weiter. Also wie kriegt man das denn hin? Oder sagst du jetzt schon, müsste, ist so ein bisschen wie hätte, hätte Fahrradkette, es wird nicht geschehen, weil sowohl Land und Bund können sich jetzt auch schon nicht entscheiden. Wie kriegt man das hin, dass auch tatsächlich die Kommunen sich da hinsetzen können, um die Fehler des ersten Digitalpakts zu vermeiden?
Prinzipiell trage ich hier die Position der Kultusminister, Ministerinnen gegenüber dem Bundesbildungsministerium mit, nämlich hier, dass wir diesen Digipakt 2 brauchen. Also hier stehe ich sozusagen als bekennende Föderalistin auf der Seite der Kultusministerinnen und Minister der Länder. Ich teile allerdings tatsächlich einen Aspekt, der das aufgreift, was du gerade gesagt hast. Das Bundesbildungsministerium will tatsächlich, dass die Länder in verbindlicher Art und Weise vorher mit ihren Kommunen ins Gespräch kommen. Das heißt, da wird das aufgegriffen, was wir jetzt als Defizit aus dem ersten Digitalpakt angesprochen haben. Insofern gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir da ein Stück weiterkommen. Und das heißt aber aus meiner Sicht nicht, und das ist eben wie immer schwierige politische Geschichte, dass ich deshalb alles das, was an Forderungen des Bundesbildungsministeriums gegenüber den Kultusministern jetzt aufploppt, für richtig und adäquat finde.
Wie siehst du das Gymnasium in Bezug auf eine Gesellschaft, die zunehmend digital geprägt ist, aufgestellt? Ungefähr seit 2012, aber sagen wir mal seit 2013, 14 ging es immer schon mehr um die sogenannte Digitalisierung, die ja auch jeder verstehen kann, wie sie möchte. Aber ich war auf vielen Konferenzen und dort war es oftmals so, dass dort, ich sage jetzt mal, Lehrkräfte, die schon das Digitale eingesetzt haben, miteinander diskutiert haben, überlegt haben, wie kann man das Ganze funktional einbringen, so dass es für die Schülerinnen und Schüler sinnvoll ist, auch digital zu arbeiten, aber eben vor allen Dingen, dass es sie auf eine Welt vorbereitet, die digital geprägt ist. Das ist ja im Grunde genommen ohne Digitalität gar nicht mehr vorstellbar. Also sowohl Allgemeinwissen als auch Wissenschaftspropädeutik hat ja nun mal einfach damit zu tun. Aber, und das ist der springende Punkt, das ist anekdotisch, diejenigen, die sich damals am schwersten damit getan haben, waren immer Gymnasiallehrer. Und das sage ich als jemand, ich bin Gymnasiallehrer von Haus aus. Und ehrlich gesagt hat sich das aus meiner Sicht wenig geändert. Also das heißt, dieser Blick, der kritische Blick auf das Digitale, oftmals sozusagen mit einer verkürzten Darstellung in Bezug auf Daddelkompetenz heißt es da, und eigentlich ist das Tradierte doch sinnvoller und so weiter. Das nehme ich immer noch so wahr. Ist das etwas, wo du sagen würdest, naja, das kommt einfach aus dieser Tradition, das Gymnasium braucht auch länger? Oder sagst du, nee, die Gymnasien, du nimmst das anders wahr, wir sind eigentlich digital schon so aufgestellt, dass das jetzt langsam auch diffundiert? Wie ist das aus deiner Wahrnehmung?
Ich nehme das ganz anders wahr. Mhm. Und ich glaube, das, was wir in Empirie dazu haben, spricht auch eher für meine andere Wahrnehmung. Zunächst mal, wir als Deutscher Philologenverband haben mit Corona eigentlich für einen klug digital unterstützten Präsenzunterricht plädiert. Klug digital unterstützter Präsenzunterricht deshalb, weil wir immer schon in dem sozusagen normalen Unterricht eine angemessene Kultur der Digitalität berücksichtigen wollen und gleichwohl aber zu schätzen wissen, was uns Corona gezeigt hat, nämlich dass letzten Endes der Präsenzunterricht unersetzbar ist, weil Schule eben den Auftrag, den Erziehungs- und Bildungsauftrag hat für Schülerinnen und Schüler, und der bewegt sich eben nicht nur im digitalen Miteinander. Sämtliche Untersuchungen, die wir aus der Corona-Zeit haben, also Telekom-Studie und vieles andere mehr, belegt, dass der Umgang mit den digitalen Medien bei den Gymnasiallehrkräften am höchsten gegenüber allen anderen Schularten ist. Das hat mich insofern nicht verwundert, weil es natürlich auch so war und ist, dass wir ja tendenziell die ältesten Schülerinnen und Schüler haben. Und damit ist es natürlich auch am ehesten möglich. Und es ist tatsächlich so, dass die empirischen Analysen, auch veröffentlicht im Deutschen Schulbarometer, diese Unterschiede zwischen den Schulformen und den Lehrkräften aufweisen.
Aber
und das Zweite, ja?
Nee, aber ich wollte gerade nur sagen, wenn du aber so argumentierst, und also mich erstaunt es schon, und nochmal, ich möchte ja auch niemandem auf die Füße treten. Ich erlebe das nur in Gesprächen, wenn ich zu einem Vortrag eingeladen werde, dass da oftmals gesagt wird, aber unser Kollegium ist eher skeptisch dem Digitalen gegenüber. Dann höre ich das einfach öfter in Gymnasien. Aber nochmal, da lügt die Empirie ja nicht. Aber du hast gerade gesagt, Kultur der Digitalität wird für mich dann aber auch bedeuten, dass man über Prüfungsformate nachdenken muss, wie es das Ergänzungspapier der Kultusministerkonferenz aus dem letzten Jahr auch gemacht hat. Und da ist es eher so, dass ich glaube, aus allen Schulformen gleich höre, dass die Lehrkräfte eher unter dem Druck leiden, gleichzeitig digitalisieren zu sollen, weil es auch sinnvoll ist, aber zum Beispiel Prüfungsformate gleichzeitig so zu belassen, wie sie seit Anno dazu mal waren.
Ich glaube, dass der Umgang auf einer fachlichen Ebene mit dem, was bedeutet es, wenn ich in Zukunft im Chemieunterricht nicht mehr sozusagen handwerklich, manuell experimentiere, sondern digital, nochmal eine andere Komponente umfasst als nur, wie ist das Handling? Kriege ich jetzt mit Apple TV das, was ich auf meinem iPad gemacht habe, vorne an unser Whiteboard gespiegelt oder auch nicht? Das ist eine Ebene, über die will ich eigentlich gar nicht mehr reden, sondern mir geht es tatsächlich um das Inhaltliche. Was ist der Vorteil? Was sind mögliche Nachteile, die aber eben auch tatsächlich fachlich begründet werden müssen und die eben dann auch sagen, warum lohnt es sich in meinem Fach Chemie beispielsweise oder aber eben auch in meinem Fach Geschichte oder Deutsch ein anderer Umgang mit Datenbanken, die digital zur Verfügung stehen. Warum lohnt es sich hier eben die Komponente der Digitalisierung, das stärker als zuvor mit einzubeziehen und das ist eben unseres klug unterstützt. Digitalisierung um ihrer selbst willen, dem reden wir nicht das Wort, aber natürlich eine klug unterstützte Digitalisierung, die tatsächlich einen fachlichen Mehrwert letzten Endes für die Schülerinnen und Schüler hat, die wir ja auf die Zukunft vorbereiten wollen. Das unterstützen wir hundertprozentig. Und ein zweites wollen wir nicht vernachlässigen. Und da kämpfe ich eher für alle Lehrkräfte, dass uns zugemutet wird, dass das, was man digital nutzen kann, 16-mal unterschiedlich beurteilt wird und wir immer noch keine Datenschutzschützer sozusagen haben, die uns schützen und die auch, also neben den Lehrkräften, die Schülerinnen und Schüler schützen, sondern die eher die Kollegen und Kolleginnen, die ein bisschen nach vorne wollen und es experimentell versuchen wollen, eher bestrafen. Das finde ich ein Riesenproblem. Ich finde das wichtig. Ich möchte einen hohen Schutz der persönlichen Daten von Schülerinnen und Schülern und auch von den Lehrkräften. Aber da muss ich jetzt sagen, wenn man Digitalisierung tatsächlich klug vorantreiben wollte, dann brauchen wir auf der Ebene der Datenschutzbeauftragten mehr Unterstützung, um einfach sicherer agieren zu können im Interesse der Schülerinnen und Schüler. Und was jetzt die Prüfungsformate anlangt, da war es ja so mit der letzten KMK-Verordnung, dass wir insgesamt einen Rückgang an verbindlichen Prüfungsformen bekommen haben. Es müssen beispielsweise dann nicht mehr pro Halbjahr 2 schriftliche Arbeiten geschrieben werden in der Oberstufe, sondern nur noch eine. Und daneben gibt es viele mögliche Spielformen und tatsächlich auch nochmal Ersatzmöglichkeiten. Das sind für die Unterrichtsfächer unterschiedlich nochmal aufgemacht wird, je nachdem, was für ein Fach man noch hat. Das ist klar, dass das irgendwie in Sportpraxis oder Sporttheorie anders aussieht als in Geografie. Von daher würde ich wie immer sagen, nicht das eine oder das andere, sondern selbstverständlich das, was sich bewährt hat. Warum soll das über Bord geschmissen werden, wenn es sich bewährt hat? Und natürlich ein Experimentierfeld für das, was vielleicht Ähnliches leisten könnte, was wir aber noch nicht wissen.
Wenn man digitalisiert, du hast es gerade gesagt, du möchtest nicht mehr über diese relativ basalen Fähigkeiten sprechen, das verstehe ich schon, ne? Aber wenn man in die Schulen guckt, muss das teilweise gemacht werden, muss auch, übrigens auch deshalb gemacht werden, du hast gerade eben von der Telekom-Studie gesprochen, es gab, glaube ich, vor 1-2 Monaten auch eine Studie, dass 10% der Schulen noch überhaupt gar keine digitalen Geräte haben. Die Schulen, wenn die einführen, müssen die natürlich erstmal damit anfangen, wo schalte ich das Gerät ein, wo schalte ich es aus, dann fällt auf jeden Fall inhaltlicher Input oder Lernen fällt weg und am Ende sollen aber trotzdem die gleichen Klassenarbeiten geschrieben werden. Das meinte ich eher damit. Dass es Möglichkeiten schon gibt, das sehe ich. Ich empfinde nur, dass diese Möglichkeiten man natürlich dann eher wahrnehmen kann, wenn man auch schon, ich sag jetzt mal, das Rad ohne Stützräder fahren kann. Ne? Also so.
Ich darf ihn nur ergänzen ja. Und ich würde, und meine Perspektive ist die, nicht das manuelle Hands-on alleine bringt es, sondern Ich mache es dann in meinem Unterricht, wenn es mir tatsächlich eben für mein Unterrichtsfach, für die Schülerinnen und Schüler einen Mehrwert bringt.
Ja.
Und wenn ich den sehe, dann habe ich natürlich Bock darauf, das Ganze auch entsprechend hands-on hinzukriegen.
Ich möchte da nicht stark intervenieren, weil nochmal, ich glaube, so viel Zeit hätten wir gar nicht. Das Problem ist, dass natürlich jemand, der seit, ich sage jetzt mal 20 oder 30 Jahren lernt und lehrt oder Schülerinnen und Schüler zum Lernen bringen möchte, der wird, wenn er das nicht möchte, immer sagen, für mich hat das keinen Mehrwert. Also diese Diskussion eines Mehrwerts, finde ich, die driftet oft dann dahin ab, dass man sagt, naja, also was macht es denn jetzt mit dem, was ich jetzt sowieso schon mache, besser? Und da würde ich sagen, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Sondern das Digitale prägt unsere Gesellschaft ja insofern, als dass es die Möglichkeiten erweitert, die sich eben bieten. Und die kann man dann entweder nutzen oder nicht. Und da ist die Möglichkeit dann halt relativ frei.
Völlig einsichtig. Wogegen ich mich wehre, ist dieses Altersargument. Das kann ich echt nicht hören, weil ich glaube,
ach so, das war gar kein, also ach so, ja, okay.
Nach dem Motto, nee, das stimmt nicht. Schon lange nein. Und bewährt und okay. So weiter. Da würde ich sagen, also selbstverständlich ist es so, dass viele Kinder und Jugendliche oder auch die Studierenden ein intuitiveres Verhältnis häufig zur Technik haben, mit der sie groß geworden sind. Das bedeutet aber natürlich noch lange nicht, dass sie wissen, wie man damit eben sozusagen besser lernt oder lehrt.
100%.
Abzurunden, genau. Ich bin jetzt ja minimal älter als du, war aber natürlich in meiner Professur beispielsweise, als ich 2007 damit anfang, ich war die erste Kollegin, die die iPad-Gruppe eingeführt hat, die eben auch wieder unter diesem, was ist gut, was können wir machen? Also von daher würde ich sagen, das Altersargument zieht gar nicht,
nee,
sondern aus meiner Sicht das fachliche Argument muss es sein.
Susanne, das stimmt. Aber um jetzt nochmal vielleicht alle, die zum ersten Mal die Schule brennt, so ein bisschen anzustacheln. Ich würde sagen, eine Lehrkraft im 21. Jahrhundert zu sein, bedeutet immer, sich eben mit dem auseinanderzusetzen, was man braucht, dass Kinder und Jugendliche mündige Bürger in der Gesellschaft werden können. Und da spielt das Digitale halt eben mit rein. Das mit den 20, 30 Jahren Erfahrung meine ich nur deshalb, weil es als Gegenargument gegen den Mehrwert genommen wird. Ich habe auch mit einem ganz jungen Referendar gesprochen und habe dem ganz knallhart an den Kopf geknallt, du musst dich mit sozialen Medien auseinandersetzen. Du musst jetzt nicht TikTok anfangen, für TikTok zu tanzen, aber du musst wissen, mit was die jungen Leute dort konfrontiert sind. Und da hilft es mir nicht, wenn man, egal auf welche Argumentation, sagt, naja, es interessiert mich nicht, weil ich sagen würde, heutzutage Lehrkraft zu sein, bedeutet zumindest ja Schritte in diese digitale Welt gegangen zu sein oder sich damit auseinandergesetzt zu haben, einfach zwangsläufig, damit man weiß, was die jungen Leute gerade auch tun und machen. Also eine Reflexionskompetenz selber zu haben, um sie den jungen Menschen auch zu ermöglichen. Das meine ich. Welches Argument dann dagegen spricht oder welches genommen wird, ich bin 30 Jahre dabei, es hat schon immer geklappt und so weiter, das wäre mir auch egal. Ich finde nur dieses Mehrwertargument, das verleitet sehr dazu, weil wenn man einfach nur das weitermachen möchte, was man schon immer gemacht hat, dann kann man immer sagen, also ich sehe da keinen Mehrwert und dann ist die Diskussion zu Ende.
Einigungsvorschlag, ein kritisch-konstruktiver Umgang.
Absolut.
Mit Digitalität, mit KI. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Da können wir uns absolut drauf einigen. Und jetzt haben wir, bevor die letzte Frage kommt, hätte ich noch mal einen ganz kurzen Wünsch dir was. Was wäre für einen Zeitraum von, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren für dich gerne auch utopisch wünschenswert für ein modernes Gymnasium?
Sowohl für ein Gymnasium als auch für alle anderen Schularten. Lehrkräfte entlasten, Schulen verbessern, Schulbausanierung. Und das hat auch noch was mit dem zu tun, was wir gerade gesagt haben, eine entsprechend konstruktive Unterstützung, was den Umgang mit Digitalität anlangt.
Okay, also ich habe es mir selber eingebrockt. Ich gebe es zu, ich habe es mir selber eingebrockt. Aber dieses, aber dieses denn, Lehrkräfte ja? entlasten,
Das willst du nicht, doch.
Nein, ja. Das will ich. Aber wie ich das will. Eben. Aber wir haben gerade zum Beispiel über Systemadministratoren gesprochen. Die bekommen teilweise jetzt schon viel zu wenige Stunden. Der Lehrkräftemangel führt dazu, dass sie jetzt aber gleichzeitig ihren Job weitermachen müssen und trotzdem mehr Fachunterricht geben. Nee, was ich eigentlich sagen will, das war ja fast die utopischste aller Forderungen. Also wie soll Gibt es irgendeinen Hebel, wie das erreicht werden soll? Weil ich finde, die Zeichen stehen gerade auf dem Gegenteil. Und da müssen wir jetzt nicht auf der SWK-Empfehlung doch ein bisschen Resilienztraining noch mehr zu machen und Yoga rumreiten. Das wissen wir auch so. Die Zeichen stehen gerade eigentlich eher auf Belastung, nicht auf Entlastung.
Das sehe ich auch so. Und trotzdem lohnt es sich, für bestimmte Dinge zu kämpfen, die möglicherweise dann doch passieren können. Also so etwas auch nochmal wie Verwaltungsassistenten anstellen, damit Lehrkräfte eben nicht...
Ist das realistisch, Susanne? Ist das realistisch?
Also ich würde sagen, in bestimmten Bundesländern ja. Und die Erfahrung zeigt, wenn es in einem Bundesland umgesetzt wird, dann ist es nicht unmöglich, sondern kann es sein, dass es auch in anderen Bundesländern möglich wird. Und deswegen würde ich nach wie vor dafür plädieren.
Okay.
Du wolltest speziell was fürs Gymnasium haben. Da habe ich dich enttäuscht, weil ich es für alle Schularten sozusagen aufgebaut habe. Was ich mir speziell fürs Gymnasium tatsächlich wünsche, ist eine entsprechend gute Lehrkräftebildung und Ausbildung. Und das heißt in meinem Falle auch eine differenzierte Lehrkräfteausbildung. Nach dem letzten KMK-Beschluss im März sehe ich tatsächlich die Gefahr einer Aushöhlung einer qualifizierten und differenzierten Lehrkräftebildung. Und das bedeutet aus meiner Sicht weniger qualifizierten Unterricht für Schülerinnen und Schüler in der Zukunft. Und von daher hätte ich gerne tatsächlich nach wie vor eine differenzierte, schulartbezogene Lehrkräfteausbildung und fürs Gymnasium speziell keine duale Lehramtsausbildung.
Du hattest gerade eben schon angeteasert, und damit kommen wir zum Ende, dass du natürlich diesen Podcast unheimlich viel gehört hast, vielleicht aus Interesse, vielleicht auch nur, um dich darauf vorzubereiten, was dir möglicherweise blüht. Gibt es noch etwas anderes, ein Angebot, ein Podcast, ein Buch oder eine Seite, die du außer die Seite vom Philologenverband empfehlen würdest?
Ja, drei Dinge. Das erste ist tatsächlich, ich lese regelmäßig den Blog von Jan-Martin Viarda aus inhaltlichen Gründen und weil er umsonst ist. Und das heißt, noch ist er frei zugänglich, wenn es genügend Leute gibt, die den unterstützen. Und ansonsten muss ich auch sagen, ich finde persönlich interessant diesen Band Bildung in Deutschland 20, 22, 24, 26, der aus der Autorengruppe um Kai Marz regelmäßig erstellt wird, weil der einen umfassenden Blick auf das Schulsystem und auch auf das Bildungspersonal wirft. Und das geht über so eindimensionales PISA-Messen deutlich hinaus. Von daher, Bildung in Deutschland finde ich super. Und nach wie vor lohnt es sich aus meiner Sicht auch, in die IQB-Bildungstrends reinzugucken, weil auch die genau genug auf alle Länder gucken und hier eben auch nicht nur Schulabschlüsse oder Schularten im Vordergrund stehen, sondern eben neben dem auch der tatsächliche Kompetenzerwerb. Und es geht uns ja eben darum, dass Schülerinnen und Schüler einfach möglichst viel lernen, ihre Persönlichkeit entwickeln und einen hohen Kompetenzzuwachs erhalten. Und da kann man bei diesen Bildungstrends eben, finde ich, immer viel lernen. Und da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass die Länder, die in der Mitte und unten stehen, sich ein bisschen an dem orientieren, was die IQB-Bildungstrends oben ranken.
Also, wir lesen IQB-Bildungstrends und schon das zweite Mal den Blog von Jan-Martin Viarda. Kai Marz hatte das nämlich auch schon gesagt. Susanne, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und wir sehen uns bestimmt nochmal. Bis zum nächsten Mal.
Ich bin gespannt. Ich danke. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten.
Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert. Aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot.
Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden.
Bis fast in die Gegenwart.
Die Sitzung des US-Kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind.
Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann.
Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
Den ARD-Podcast Archivradio, Geschichte im Original, gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und im Internet unter archivradio.de stehen die gesammelten Aufnahmen auch thematisch und chronologisch sortiert.
Archivradio.